Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Schütt dir noch in Ruhe deinen Tee ein, lieber Mike. Hallo.
Ich habe gesagt, ich mache hier nicht Pipi irgendwie, während wir aufnehmen.
Nee, man muss ja auch die Kehle feucht halten für das viele Gequatsche.
Genau, richtig.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ach so, sind wir jetzt drin? Ja, sind wir drin?
Wir sind drin. Ich habe schon längst drin auf Aufnahme gedrückt, während du dir da eingeschenkt hast.
Nicht? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut, dass wir es aufgeklärt haben. Sarah, ich bin fix und fertig jetzt. Ich muss jetzt nochmal einen Schluck Tee trinken. Nein, das ist einfach zu viel für mich in diesem
Wie schnell
Morgen.
Ich den Mike schon aus der Ruhe bringen kann.
Das geht ganz schnell. Du kannst das ganz schnell. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Aber
ob das jetzt ein Kompliment ist? Ich glaube irgendwie nicht.
Doch. Das war ein total ernst gemeintes Kompliment. Hallo?
Ja. Hallo, ja, ja. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Oh, hallo. So, jetzt werde ich auch noch rot auf meine alten Tage. Siehst du? Guck mal, das reicht schon. Ein leicht gehauchtes Hallo. Is it me?
Sind wir albern hier.
Bitte?
Was sind wir wieder albern hier?
Voll. Muss aber auch mal sein in diesen ängstlichen Zeiten, wie zum Beispiel in dieser Folge, wo es darum geht, ängstliche Hunde in der Stadt mal zu besprechen. Da kommen bei mir sehr, sehr, sehr viele Bilder hoch auf einmal. Und ist lange her, aber ich habe das alles noch komplett abgespeichert auf der Festplatte, weil das so stressig war für alle Beteiligten, für den Hund, für mich, für ungefähr alle. Und bevor wir da aber eintauchen und eine ängstliche Folge machen, vielleicht ein Hundemoment der Woche, der nicht ganz so ängstlich ist. Wie war deiner?
Meiner war überhaupt nicht ängstlich, sondern relativ entspannt und schön. Was heißt relativ? Sogar ziemlich entspannt und schön. Ronja, Mika und Boogie auf einem Haufen, kuschelnd am Schlafen. Ja, es ist passiert. Also die haben ja sich immer mehr angenähert sowieso, aber jetzt diese Woche war es nach einem unserer langen matschigen Spaziergänge, im Moment ist wieder hier alles nur Matschepatsche, haben diese Hunde sich nachher irgendwie so eng aufeinander gekuschelt und so eng zueinander gekuschelt, dass die wirklich ein richtig enges Kontakt liegen und nicht Rücken an Rücken, sondern so Kopf auf Po mäßig. Oh. Hatte ich da so einen Knoten aus Hunden. Und ich war gerade am Wäschefalten und ich wusste, wenn ich aufstehe, wird sich das auflösen, weil wenn ich aufstehe, kommen die mal und gucken, was ich da so mache. Und ich hatte das Handy nicht zur Hand, also kein Foto, leider. Aber ich kann sagen, es war zauberhaft und jetzt warte ich mit sehr viel Hoffnung auf einen nächsten solchen Moment. Aber das war sehr schön und gerade jetzt das Verhältnis zwischen den beiden großen Hunden. Ach, das ist gerade so herrlich. Jetzt werden bald Ronja und Mika, also ich warte, sie müssen jeden Moment läufig werden. Ich hoffe, dass das dann sich nicht wieder ändert. Mal gucken.
Der Anfang ist gemacht, guck mal.
Ja, wird immer besser.
Perfekt. Schön. Mhm. Ein kuscheliger Hundemoment der Woche.
Voll. Und bei dir?
Ach, du kennst das, wenn Kinder immer mehr lernen, mit Hunden umzugehen. Und sich einen Ast freuen, wenn die Dinge gut laufen mit Hunden. Mhm. Und da gab es zwei Sachen. Also quasi direkt hintereinander. Erst war es so, dass ich gesagt habe, dass meine Tochter ihr doch gerne, also es war ja gerne mal die Medizin geben soll, eine Tablette. Und es gibt ja so Tabletten, die Hunde gerne einfach so fressen, weil da irgendwas drin ist, was gut schmeckt. Und das war eine sehr kleine Tablette. Und dann siehst du so diese kleine Hand und diese sehr kleine Tablette und du denkst so, okay, du kennst deinen Hund, du weißt aber auch, dass sie gerne frisst. Mal gucken, wie es so ist. Und erstaunlicherweise, wenn du Vertrauen hast zu beiden, dann geht's dann einfach gut. Und genau so war's. Und das war ein Spaß für sie, weil sie irgendwie, es war irgendwie, natürlich hatte sie dann so ein bisschen die Zähne gespürt und ein bisschen die nasse Schnauze gespürt und dann hat sie aber, es waren ja ganz vorsichtig so zugegriffen und hat dann, also nicht zugeschnappt, also die Tablette genommen. Ein Riesenspaß. Ein Riesenspaß. Und das nächste, was passierte, war, dass jeder Hund ein Leckerli bekommen hat. Und das war der größte Spaß. Der allergrößte Spaß. Es war so ein getrocknetes Stück Rind und dann gab es das irgendwie so, habe ich gesagt, so, jetzt gibst du das erst dem Bilbo und dann erst der Bilbo das gegeben und Bilbo ist ja sehr vorsichtig. Bei Pelle war es einfach auch schon so sehr schnell, so dick. Und das fand sie irgendwie so, ach ja, okay, und dann fing sie aber an zu lachen. Und ja, und bei Spaniel war es dann ganz vorsichtig. So, und dann hatten wir so diese Runde durch. Und das war das erste Mal und das ist wunderschön. Das ist einfach toll, weil du einfach so, jetzt wird das so langsam eine Routine und ist so der nächste Schritt in, wie geht man gut mit Hunden um. So, jetzt wäre der nächste Schritt, dass wir vielleicht noch ein Kommando dazu gibt oder so. Keine Ahnung. Aber das ist so irre, weil du gerade noch, weiß ich nicht, gefühlt, dass das Bild vor Augen hast, dass weiß ich nicht, dass dann jemand noch nicht mal laufen kann und plötzlich ändert sich die Welt so. Ne? Und aber auch schön war der Umgang einfach mit dem Hund oder mit den Hunden, als sich verändert. Und es so eine, also nichts Besonderes mehr ist. Und das ist eigentlich das Besondere. Und es eine gewisse Normalität bekommt. Und das ist einfach, ja, ist einfach toll zu sehen.
Also ich habe auch das Gefühl, dass die Kinder, wenn die dann so da reingeboren werden in diese Hundewelt, ja, vor allem mit so vielen und die so, ich sag mal, in der Überzahl sind auch faktisch, dass die Hunde die Kinder so ein Selbstverständnis für den Umgang mit den Tieren aufbauen können, wenn man sie da begleitet, gut, ne? Und also das beobachte ich jetzt bei meinen, die sind ja inzwischen schon 7 und 9 Jahre alt. Und seit 7 und 9 Jahren immer permanent mit X-Hunden. Und ja, wenn ich das so sehe, wenn die auf einen Hund treffen, also zum Beispiel zuletzt habe ich die Leni zu einer Freundin gebracht und dann geht die Tür auf und dann knallt da so ein Jagdhund voll auf Leni zu. Und Leni bleibt so stehen, also tiefenentspannt stand die da einfach, guckt sich den so an und sagt zu ihrer Freundin, ach, ist das die so und so? Ja. Oh, die ist ja süß. Und ich dachte, okay, die meisten Kinder hätten vermutlich doch anders reagiert. Und Leni latscht da so ins Haus rein, der Hund beschnuppert die, bedrängt die und Leni juckt das null, die legt ihre Jacke ab und rennt dann mit dem, also wirklich, das hat die hat auch gar kein Bedürfnis gehabt, den Hund anzupatschen oder so, ne? Also, das, davon ist sie ja schon, seit sie ungefähr 2 Jahre alt ist und sogar 1 Jahr alt ist, ist die davon weg von diesem, von dieser Neugierde auf die Berührung. Die ist ja täglich, die schläft mit der Mika am Arm ein, also Berührungen hat die mehr als genug. Ja, das ist so, das läuft so und das ist natürlich, fühlt sich für mich so gut an, weil ich dann auch denke, ah ja, die ist sicher, weißt du, weil die hat so einen gesunden Umgang damit, also viel gesünder als ich, ne? Aber ich musste mir das ja drauf schaffen, für sie ist da reingeboren in dieses Verhalten und das kommt wirklich von innen, also es berührt die alles gar nicht, die erkennt, wann ein Hund bedrohlich ist und wann nicht.
Und das finde ich einen Riesenvorteil. Also ich muss es mir auch drauf schaffen. Und ich finde, da ist es eine, ja, so eine gewisse Normalität und Unaufgeregtheit jetzt auch inzwischen, was so nämlich schön ist. Und manchmal gibt es dann aber auch so, da muss ich noch ein bisschen aufpassen, so Übersprungshandlungen, wo plötzlich ganz viel Liebe gesucht wird. Wo man sich dann so mit inzwischen vorsichtig den Kopf so ganz vorsichtig in Richtung Kopf und Spanier legt. Und dann merkst du, da ist aber auch dann eine Interaktion zwischen beiden. Aber das ist manchmal noch so ein bisschen, wo du denkst, so, ach, da gucke ich schon mal genauer hin, weil das dann plötzlich auch so aus dem Off kommt, so diese der große Liebesbeweis. Und der kann dann auch manchmal etwas üppiger ausfallen, was nicht jeder Hund gerne mag. Zumindest Bella ist da manchmal noch sehr irritiert, wenn jemand dann doch irgendwie inzwischen schon viel größer ist als sie und sich dann so halb so auf sie drauflegt. Das ist sowas, was sie nicht so gerne möchte. Was ich auch gut verstehen kann. Das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, ist ein Thema, das jeder von uns schon, glaube ich, mehrmals irgendwie auch erlebt hat. Was ist denn so deine krasseste Erfahrung mit Hunden oder mit einem Hund, der Angst im Straßenverkehr oder überhaupt auf der Straße oder in den Großstädten, ja, lass uns bei der Straße bleiben, hatte? Wie hast du es wahrgenommen?
Das war ein Podenko aus dem Tierschutz, ein Kundenhund. Den werde ich nie vergessen. Und der wohnte mitten in der Kölner Innenstadt in Ehrenfeld, relativ nah an den Bahnlinien auch. Und ja, also der war, das war schon krass. Also an dem haben wir lang gearbeitet. Ja, das ist so ein Hund, wo du dann nachher oder zwischendurch immer denkst, ach Mensch, dich hätten sie doch wirklich besser nicht in die Stadt vermittelt. Mhm. Also du hättest ein gutes Leben außerhalb der Stadt führen können und das wäre wahrscheinlich schon anstrengend genug gewesen für den, weil das also wirklich ein ganz, ganz schlimmer Angstpatient war, aber sein größter Feind war tatsächlich der Straßenverkehr und diese Lautstärke und Unruhe. Und ich habe mir den ganzen Sommer die Zähne an dem ausgebissen. Also, boah, was haben wir viel mit dem gearbeitet, ja. Und da machst du halt sehr viel Beziehungsarbeit. Und wenn du dann noch, ich sag mal, einen eher unsicheren Hundehalter hast, dann ist das, das ist schon herausfordernd. Und das war so einer. Den werde ich auch wirklich nie vergessen. So ein ganz hübsches, schönes Tier. Rodenko-Mischling, wie gesagt. Oder vielleicht war der sogar feinrassig. Ja, war wahrscheinlich sogar. Ja, und der ist absolut kollabiert. Also der hat, ich denke, wirklich sehr stark kritische Vitalwerte sogar gehabt im Straßenverkehr. Weit aufgerissene Augen, angstverzerrtes Gesicht, gespeichelt ohne Ende, gepumpt die Luft. Also das war, und gezittert am ganzen Körper, war nicht mehr ansprechbar, hat kein Futter genommen, nichts. Also das war wirklich ekstatisch. Und ja, den dann überhaupt zu erreichen und parallel dem Hundehalter zu erklären, wie kannst du den jetzt stabilisieren? Weil hier kannst du natürlich mit Druck gar nichts machen. Ja, das war jetzt so mein härtester Fall, würde ich sagen.
Wie hast du den erreicht? Oder konntest du ihn noch erreichen? Oder konnte man es relativieren? Gab es eine Chance, den tatsächlich zu therapieren, kompletto tutti? Oder ist es so, dass man immer dann einfach auch bis zum gewissen Punkt nur gekommen ist in Wahrheit?
Also ich kann mir vorstellen, dass das hinten raus noch über die Jahre sich weiterhin abgemildert hat. Aber jetzt, ich sag mal, unsere gemeinsame Zeit, da haben wir uns bis zu einem Punkt vorgearbeitet, wo man gesagt hat, damit kann man leben. Ne? Mhm. Also da war das immer noch unsicher, gestresst, aber in Ordnung. Ne? Also so ein Hund, der jetzt sich nicht wohlfühlt im Straßenverkehr offensichtlich und eher hektisch, unsicher reagiert, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Das ist auch sicherlich ein Hund, den würdest du immer gut sichern in der Stadt. Aber der das Leben dort erträgt und mit dem du da auch leben kannst. So, das war jetzt so das Endergebnis. Also es war sicherlich, man könnte nicht sagen, fertig therapiert. Aber der Sprung dorthin war riesig. Also da lag ganz, ganz viel dazwischen und das, was wir erreicht haben, das fand ich schon richtig gut. Also da war ich schon sehr zufrieden mit. Du wirst ja aus einem Fisch keinen Adler machen. Also an irgendeinem Punkt spielt die Zeit mit ein. Also es ist so, wenn du einen Hund hast, der ein tatsächlicher Angstpatient ist, die sind ja eh sehr selten. Die meisten Hunde sind ja einfach unsicher, ne? Aber jetzt sagen wir mal, das war jetzt definitiv ein Angstpatient. Und wenn du so einen hast, dann bist du einfach froh, wenn man nachher etwas hat, wo alle Seiten sagen, ja, so können wir damit umgehen. Ne? Da haben wir das irgendwie alles, wir wissen, wie es funktioniert, wir können unser Leben so bestreiten und für den Hund ist das alles erträglich. Dann ist man doch ganz an einem ganz guten Punkt schon angekommen.
Ja.
Vor allem, wenn der Weg sehr lang ist. Und der Rest kommt mit der Zeit. Weil grundsätzlich bei Angst, finde ich, ist das, wenn man denkt, man könnte Angstsachen in 0, nix klären. Ja, das wird es sicher geben, aber das ist doch eher die Ausnahme. Meistens sind das Sachen, die halt einfach Zeit brauchen. Und man sieht bei Hunden, die aus einer tiefsitzenden Angst oder Phobie heraus therapiert werden, dass sich oftmals, du erreichst über einen Trainingszeitraum, erreichst du ein gewisses Ziel, was meistens sollte man sich das nicht allzu hoch stecken, also ich sag mal eher tief liegt, aber okay ist. Und dann gehst du hinterher hin und sagst, okay, jetzt wiederholen wir einfach, es passiert eine Gewöhnung, es passiert eine Routine, wir haben Rituale, unser Verhältnis stärkt sich, wir werden immer jeden Tag wieder an neue Herausforderungen kommen, wo wir weiter zusammenwachsen, wo mein Hund weiter erlebt, dass ich als Stütze und als haltgebende Person zur Seite stehe. Und somit hast du ja eine immer weiterlaufende Therapie. Ne? Und oft ist das ja so, dass, sagen wir mal, der Hund kommt bei den Menschen an, ist von mir aus 1,5 Jahre alt. Man arbeitet vielleicht 1 bis 2 Jahre aktiv an der Sache, bis man die, ich sag mal, gut im Griff hat und das alles fein ist. Dann ist der Hund ja gerade mal 3, 4 Jahre alt. Ja, und dann passiert ja jeden Monat immer wieder was.
Ja.
Und irgendwann ist der Hund 8 und man guckt zurück und denkt sich, boah, wie das mal gewesen ist.
Mhm.
Ja, und das ist nicht von heute auf morgen gegangen, sondern das war echt ein langer Prozess. Anders ist das ja beispielsweise bei einer Aggression oft, ne? Oder bei einer augenscheinlichen Aggression, bei einem aggressiven Verhalten. Das kannst du manchmal innerhalb von einer Einheit abstellen. Ne? Oder so ungewünschtes Verhalten, bellen oder sowas. Das stellst du zack ab, aber Angst stellst du nicht ab.
Wie hast du das so aufgebaut? Ist bestimmt mal ganz interessant zu wissen, wie du da so vorgegangen bist bei dem Podenco. Das würde mich interessieren.
Ja, kann ich dir gut sagen, weil auch da haben wir haben viele Sachen versucht. Das, was nachher gut funktioniert hat, war, also erstmal haben wir mehrere Stränge gehabt. Der eine Strang war die Halterin, also sie zu stärken und ihr zu erklären, wie wichtig ihr Auftritt ist und ihre Ansprache dem Hund gegenüber. Also heißt bestimmt, selbstbewusst, kraftgebend, nicht unsicher. Und also, weil sie war selber sehr unsicher und das Verhalten des Hundes hat sie immer noch mehr verunsichert. Also die haben sich gegenseitig immer mehr verunsichert. Das heißt also, erstmal musste ich versuchen, sie zu stabilisieren, damit sie dem Hund Kraft geben kann. Wenn man selber natürlich nicht stark ist, dann kann man ja einem anderen nicht was von der Kraft abgeben, die man ja gerade nicht hat. Das heißt, das war die eine Sache. Die andere Sache war der Hund, dem Hund ein Verhalten anbieten. Also ein Hund, der in einer richtigen Angst steckt, dem bringst du nichts mehr bei, weil der ist nicht ansprechbar. Der nimmt auch kein Futter. Das heißt also, die Sachen, da musst du halt versuchen, in eine Gewöhnung zu gehen. Bei einem Hund mit einer solchen Angst wäre zum Beispiel, glaube ich, hätten wir damals eine Reizüberflutung gemacht, hätten wir uns den abgeschossen. Ich glaube, das wäre der größte Fehler gewesen, den man hätte machen können. Wir haben ihn gewöhnt. Also heißt, wir sind an Stellen gegangen, wo wir mäßigen Verkehr hatten, wo wir mäßigen Stress hatten und haben hier zusammengearbeitet. Das heißt also, wir haben uns zusammen mit dem hingesetzt. Wir haben viel Körperkontakt gemacht. Wir haben ihn aber nicht gestreichelt, sondern gehalten. Mhm. Dann haben wir natürlich, wir haben ihn zu Hause nicht mehr gefüttert. Er wurde nur noch draußen gefüttert, er wurde im Straßenverkehr gefüttert und auch nur noch mit den allerfeinsten Stücken Putenbrust. Also
Wow. Der
war definitiv kein Vegetarier, der Hund. Der bekam halt Putenbrust draußen, der bekam Möhrenstücke, die hat er sehr gemocht. Und das war so das, was sie da mit ihm gemacht hat, stundenlang, jeden Tag. Und mir war halt wichtig, wir haben versucht, ihn möglichst aus diesen starken Stressquellen rauszuhalten. Also möglichst direkt ins Auto packen, irgendwo hinfahren, wo der Stress halbwegs niedrig ist, da arbeiten und dann möglichst wieder direkt nach Hause bringen und nicht diesen Reizen aussetzen, die man gerade noch gar nicht im Griff hat.
Mhm.
So, das ist halt von der Zeit sehr anstrengend für die Halterin gewesen, aber war ein guter Weg. Und dann haben wir uns gesteigert, ne? Und umso mehr sie gesehen hat, dass der Hund Dinge annimmt, umso mehr Vertrauen hat sie in die Sache gewonnen und umso selbstbewusster ist sie auch damit umgegangen. Und dann konnten wir anfangen, dass er an der Leine läuft, weil das war vorher nicht möglich. Wir haben den doppelt gesichert über ein Halsband und ein Geschirr, weil der ist so eskaliert, dass er in alle Richtungen gerissen hat. Da habe ich immer Angst gehabt, dass er sich irgendwann befreit und auf der Straße landet. Das wäre für mich damals der Top-Kandidat dafür gewesen. Deswegen wurde der richtig, richtig, richtig gut gesichert. Und dann war halt die Idee, dass er dann anfängt zu laufen, weil der konnte zu Beginn gar nicht wirklich laufen. Also den konntest du nur tragen oder hinter dir herschleifen. Der hat keinen Schritt gemacht. Und das Laufen, das gibt dem ja, das entspannt die Hunde, die sind dann was anderem. Und in dieser etwas reizarmeren Situation fing er dann irgendwann sogar an zu schnuppern. Und ich hatte gesagt, wenn er anfängt zu schnuppern, gehen wir in die nächste Reize. Quelle immer rein, weil Schnuppern heißt für mich immer Entspannung. Wenn du den Kopf aufmachst für die Nase, dann bist du aus der tiefen Angst raus. Und so haben wir uns vorgearbeitet und das hat echt gedauert einfach. Das war immer die gleiche Prozedere und wir hatten halt total Glück, weil wir hier eine Halterin hatte, die super, der das so wichtig war, die hat so Knaller durchgezogen. Die hatte ein Riesenherz für dieses Tier und hat einfach alles mitgemacht. Und damit steht und fällt das ja am Ende dann, ne? Und die hat sich die Zeit halt genommen. Und die hat sich diese ganzen Mühen gemacht.
Und es wäre. Wie lange hat es gedauert? Also wie lange habt ihr gearbeitet miteinander?
Also ich sag mal, die ganz intensive Zeit, wo sie sehr, sehr stark gearbeitet hat, bestimmt ein Jahr mindestens, wo sie aktiv wirklich viel gemacht hat. Und danach ergab sich, ich meine, die waren ja frisch zusammengekommen, ne? Und in diesem Jahr und durch die Zusammenarbeit ist ja das Verhältnis parallel total stark geworden. Also ihre Bindung, ihre Beziehung zueinander hat sich ja aufgebaut. Und dann hast du ja nachher, das kommt dir ja total entgegen bei der Arbeit. Der Hund geht viel eher hin und sagt, ich kann ihr vertrauen. Ich stelle mich hinter sie. Und diese Berührungen, die man dann macht, die kommen viel besser an auch in dem Hund. Das ist natürlich in den ersten Wochen, die der da war, der war, also ich habe sowas noch nie gesehen, der war dicht, der Hund. Der war, ja. Der hat seinen Körper verlassen.
Ja.
Und ja, und nachher, wie gesagt, also am Ende konnte sie da in der Gegend, in der sie wohnte, da in Ehrenfeld, konnte die mit dem spazieren. Also dann ist er da langgelaufen. Der war, hat immer diesen skeptischen Blick gehabt. Der war, hatte immer einen vorsichtigen, also eine Körperhaltung, die ja, gezeigt hat, dass der Stress hatte. Aber das war kein Vergleich zu dem, wo der hergekommen war. Also es war, der hatte richtig viel geschafft. Und ich bin mir sicher, dass, also ich habe die ja jetzt auch nicht mehr, dann 3-4 Jahre nicht mehr gesehen. Also ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt stehen, aber ich bin mir fast, ich müsste sie mal fragen. Ich bin mir fast sicher, dass der sich noch um Längen entwickelt hat. Nur halt die ersten Entwicklungsschritte, die siehst du ja immer sehr genau, die sind immer so deutlich und hinten raus entdeckst du das ja oft so im Rückblick. Dann guckst du zurück und denkst, boah, ja stimmt, vor einem Jahr ging das ja noch gar nicht. Da war das ja, oder du erlebst, du läufst vielleicht mal mit dem an der Baustelle vorbei und sagst, also da war ja nicht dran, wäre ja nie dran zu denken gewesen. Jetzt haben wir heute die Baustelle endlich geschafft und der ist jetzt 5 Jahre bei mir oder so. Also so Sachen passieren mit solchen echten Angstpatienten dann vielleicht manchmal erst nach Jahren.
Und dann fällt irgendwann, obwohl er Baustellen kennt, irgendwo mal ein Hammer runter und das ist dann ist schon wieder alles Schott, das Shit, das kenne ich auch. Also ich kenne das halt eben damals von Cara, die wir damals aus dem Tierschutz rausgeholt haben und das war wirklich so eine wirklich unfaire Nummer, weil ich davon heute 100%ig überzeugt bin, dass die das wussten. Und die wurde uns in Anführungsstrichen verkauft als total unproblematisch, typisch Welpe und oder Junghund und alles total gut. Und ich weiß noch genau, als ich sie abholte, bewegte die sich überhaupt nicht von ihrem Platz runter. Und ich dachte mir so, oh, und du hast sofort gesehen, dass es, dieser Hund ist voller Angst. Und es war auch für mich relativ klar, so viel Angst wie da ist, das kann nicht auf dem Hundetransport passiert sein. Definitiv nicht. Und das hat sich dann auch bestätigt. Und das war einfach eine super unfaire Nummer, weil ich die Parameter vorher abgeklopft hatte, weil nämlich genau das etwas war, was eigentlich überhaupt nicht so richtig in unser Konzept gepasst hat. Also ich war damals einfach in der Situation, wo ich ein Angsthund wäre. Ich wäre für mich total Überforderung gewesen. Und dann hast du aber, dann siehst du diesen Hund und dann weißt du auch genau, okay, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich konnte da nicht mehr irgendwie sagen, nee, der Hund muss jetzt wieder zurück. Und dann ging das Spiel los. Und es war genauso, also viele, viele Parallelen, die du auch gerade eben geschildert hast, mit ihr, nämlich das zweifach gesichert. Und dieser Hund änderte sein Verhalten in dem Moment, wo er aus dem Haus raus musste, trat er irgendwie aus dem eigenen Körper raus und war auch nicht mehr ansprechbar und war auch nicht mehr, da reichte es im Grunde genommen schon 2-3 Schritte vor die Haustür und das war vorbei. Und es war jetzt nicht eine Schnellstraße oder so, an der wir da lebten. Mhm. Mein Problem war aber, dass ich, um einigermaßen in eine ruhige Zone zu kommen, entweder das Auto nehmen musste oder aber mit ihr einmal über den Militärring musste.
Okay, ja, das ist ja auch eine stark befahrene Straße.
Richtig. Und dann immer, ich bin dann aber zu Zeiten gegangen, wo es relativ ruhig war. Das war mein erster Schritt. Aber es war wirklich, ein Bus war für sie im Grunde genommen eigentlich der Tod, wenn ein Bus irgendwie in der Nähe war und dann an die vorbeigefahren ist. Und das war so schlimm, dass ich am Anfang gedacht habe, boah, da habe ich keine Chance. Und dann haben, also ähnlich wie du das auch berichtet hast, wirklich über einen unfassbar langen Zeitraum Ich habe sie dann erstmal ins Auto gepackt, um das etwas so zu entzerren und sie nicht dem allem auszusetzen. Und haben in homöopathischen Dosen angefangen, in Seitenstraßen. Ich habe mich in Seitenstraßen gesetzt mit ihr. Also bin mit dem Auto in Seitenstraßen gefahren. Habe sie rausgeholt, habe mich da hingesetzt mit ihr und habe mich neben sie gesetzt. Und habe sie tatsächlich auch immer die ganze Zeit so beruhigt und so, ne, versucht Ruhe zu geben. Und immer wenn Menschen vorbeikamen, oder ein Auto oder ein Fahrrad oder was auch immer, habe ich versucht, sie aus diesem Tunnel zu holen. Und das hat schon ewig gedauert. Und das ging Step by Step dann so weiter. Bis ich irgendwann auf die Idee kam, setz sie ein paar Minuten dieser Situation aus und dann belohne sie hinterher. Und das war ein Game Changer. Also sie wusste irgendwann, okay, ich muss jetzt eine gewisse Zeit durchhalten, dann kommt das Feld und dann kann ich springen. Oder ich treffe andere Hunde, gab so eine Hundewiese. Und das bedeutete, sie hat sich dann konditioniert und für diese kurze Strecke wirklich in ihrer Welt zusammengerissen, weil sie wusste, da kommt dann was. Ich habe ein Ziel und dieses Ziel ist angenehm, dieses Ziel ist positiv. Und das ist auch verlässlich. Es ist also nicht so, dass mal an einem Tag das nicht passiert, sondern es ist immer etwas Positives, was dann passiert. Und das war der nächste Game Changer. Dauerte aber insgesamt auch dreiviertel Jahr oder so. Und dann ging es weiter mit kurze Anforderungen, sehr lange ausgedehnte Spaziergänge, wo sie sich auch auspowern konnte. Und dann hast du gesehen, auf dem Rückweg, kurze Strecke wieder zurück, wo viel befahren war, war sie auch deutlich ruhiger. Also diese Ausgeglichenheit, die über die Bewegung hat sie eigentlich, das war dann ihr Schlüssel, die Bewegung hat bei ihr alles ausgemacht. Damit habe ich vieles in den Griff gekriegt. Und ich habe dann auch irgendwann so reagiert, dass ich sie sich erstmal habe auspowern lassen und dann mit ihr gearbeitet habe, weil ein müder Körper dann eben deutlich weniger angespannt ist als ein Hund, der komplett sowieso voller Energie ist und die wie gespannt ist wie eine Feder. Und dann habe ich noch auch ganz interessant in dem Zusammenhang das Futter umgestellt. Und habe ihr sehr viel leicht verdauliche Geschichten gegeben, wie Huhn zum Beispiel und Reis. Und habe den Eindruck gehabt, dass dieses ganze Powerfutter so, ne, weil all diese ganzen Futter, die wir so kriegen, auch die Hosen, die sind ja wahnsinnig hochwertig und teilweise steht es ja auch drauf, sogar wenn man mal die Inhaltsstoffe anguckt, ist das eigentlich viel zu viel Energie für einen Hund, der normal ausgelastet ist. Und über dieses angepasste Futter und die Auslastung, wo kam der Hund so ein bisschen mehr in die Balance, in die körperliche Balance. Und auch das wiederum war ein Game Changer, weil dadurch war sie einfach mehr auch konzentriert auf mich und musste sich nicht die ganze Zeit ihre Energie gegen ihre Energie stemmen. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, weil sie ja Entscheidungshund ist und da geblieben ist und ich kann es nicht sagen, aber ich weiß, dass am Ende war es auf jeden Fall so, dass man mit ihr in die Stadt gehen konnte und sie hat sich auf ihre Hundedecke gelegt, zum Beispiel, wenn man einen Kaffee getrunken hat oder so, hatte ich immer so eine kleine Decke dabei. Da hat sie sich drauf gelegt und war jetzt nie tiefenentspannt, aber sie hat sich hingelegt und hat das dann über sich ergehen lassen.
Ja, das ist halt, also was du gerade meintest mit dem leicht verdaulichen Futter, das macht vor allem deswegen Sinn, weil die ja oft wegen des Stresses ja dann auch dazu neigen, Bauchschmerzen zu bekommen und Durchfälle. Von daher ist das sowieso tatsächlich eine gute Idee, auch das Futter im Auge zu behalten. Ob das gut verdaulich ist, das finde ich auch einen guten Ansatz. Ja, aber diese kleinen Dosen und die Geduld, die damit einhergeht, ich glaube, die müssen wir halt einfach jetzt einmal nochmal groß benennen. Also das ist halt das, ne? Man muss echt mal geduldig sein. Und ich meine, ich habe jetzt mit Ronja keinen echten Angsthund in der Stadt. Wie gesagt, ich habe einen echten Angsthund gesehen. Das ist kein Vergleich. Die Ronja kann immer noch einen Fuß vor den anderen setzen und ist immer wieder ansprechbar. Und ich kann zumindest, wenn es jetzt nicht gerade richtig schlimm ist, nimmt die auch Leckerchen an. Von daher ist das für mich ein sehr unsicherer Hund in der Stadt. und kein richtiger Angsthund. Also dieser eine Podenco, der war für mich echt untoppable. Den konntest du wirklich nur noch tragen. Der hat keinen einzigen Schritt gemacht. Der ist noch nicht mal zum Auto gelaufen. Die konnte den entweder schleifen oder tragen. Und Gott sei Dank war das ja so ein dünnes Gerippe und man konnte den tragen. Aber ja, und was ich jetzt halt nochmal dazu sagen muss, also was für mich, glaube ich, die wichtigsten Parameter sind, ist einmal die Geduld und das Verständnis für den Hund. Und zum anderen sich vor Augen halten, dass du der starke Partner sein musst, der den Hund mitnimmt. Und ein Hund, der sich so verhält, also so mit so viel Angst reagiert, der verunsichert uns Menschen ja.
Ja.
Wir rechnen ja auch damit nicht, so wie du eben sagst, du hast mit einem ganz anderen Hund gerechnet und dann kommt da so ein Nervenbündel, ein Angsthund oder ein unsicherer Hund an. Ich glaube, also wenn ich jetzt beim Beispiel Ronja bleibe, die war ja jetzt einen ganz anderen Weg gegangen, aber wenn ich jetzt sagen würde, der Verein, aus dem die kommt und die Situation, aus der sie kommt, hätten die mir gar nicht sagen können, wie die auf eine Stadtsituation reagieren, weil die in ihrem Leben noch nie eine gesehen hatte. Die hat auf irgendeiner Mülldeponie und dann in einem Shelter gelebt. Also wie soll die, oder hier in irgendeinem Fabrikhinterhof oder so, aber wie soll die denn mit einem Stadtalltag in Berührung gekommen sein? Also das kann man gar nicht testen, sowas. Oder anders natürlich, ne? Außer die Straßenhunde aus den Städten, wenn du die holst, dann kannst du was dazu sagen. Aber jetzt beispielsweise aus dem Verein, aus dem jetzt Mika und Ronja kommen, die hätten, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit, das für mich zu testen. Also das ist so ein Risiko, das gehe ich dann quasi automatisch mit ein, dass der Hund unsicher, also jetzt bei Ronja ist das alles anders gelaufen, aber wäre das jetzt so eine Adoption direkt aus Rumänien gewesen, hätten die mir das, glaube ich, gar nicht sagen können, wie die so reagiert. Na, und sie ist ja auch so ein Problemfall. Und mit ihr, jetzt kommt, habe ich mir die Zeit gelassen, weil mir war das mit der Stadt gar nicht so wichtig. Wir wohnen ja am Stadtrand und wir haben hier schon genug gehabt wir haben hier Landstraßen, hier brettern die LKWs lang, da habe ich genug Probleme schon mit ihr gehabt, an denen wir gearbeitet haben. Ich komme nicht auf die Idee, mit der jetzt in die Innenstadt zu fahren, weil dafür haben wir noch zu viele andere Nummern am Laufen. Und sie muss ja auch nicht zwingend dahin. Aber ich glaube, das könnten wir jetzt zusammen meistern. Ne? Weil wir haben jetzt in den Jahren, in denen sie hier ist, haben wir so viel zusammen erlebt und so viel uns an Sachen rangekämpft. Und sie kann mich gut einschätzen und ich kann sie gut einschätzen. Ich glaube, das würden wir jetzt meistern. Und das ist halt das. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist das Verhältnis, was ja noch, also der Hund kommt an und der ist so. Und du musst doch jetzt erstmal die ganze Grundlage für die gemeinsame Arbeit und du willst, dass er dir vertraut. Ja, das musst du dir ja mal erst erarbeiten, das Vertrauen. Das kriegst du ja nicht geschenkt. Mhm. Der geht da nicht in Vorkasse, der Hund. Also das musst du dem erstmal beweisen, dass du vertrauenswürdig bist. Also deswegen ist die Sache mit der Zeit so relevant. Und der Erfolg des Trainings basiert, so glaube ich, auf eurer Beziehung und den Wiederholungen. Und so mit Zeit.
Ich bin dabei. Ich also in einem Punkt, also das bezieht sich jetzt aber mehr so auf meinen oder den Verein damals. Die haben sowieso alles Mögliche getestet mit den Hunden immer. Ne? Und die haben auch gesagt, dass sie alles Mögliche testen. Andere Hunde, andere Katzen, andere Tiere, Kinder. So, da ist es eigentlich kein großes Problem, auch bei denen jetzt explizit in dem Fall, einfach mal zu gucken, ich ziehe dem jetzt einfach mal das Geschirr an. Und die waren sowieso auch teilweise mit den Hunden unterwegs und waren mit denen draußen spazieren.
Wie cool. Ja.
Dann einfach aber auch mal eine Straße auszuprobieren. Ist kein Problem, weil da gibt es welche. Und oder aber, und das ist ja das, was du auch gerade eben angesprochen hast, oder aber zu sagen, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie der Hund sich im Stadtgebiet verhält, ja. Ist keine Ahnung. So. Aber dann damit zu werben und zu sagen, nein, der Hund hat überhaupt gar keine Probleme mit, überhaupt gar nichts. So, das ist das, was mich total geärgert hat, wo ich dann sage, so, nee, Leute, das gibt's so nicht. So funktioniert es nicht. Das ist nicht mein, zumindest nicht meine Idee von Tierschutz oder von Tiervermittlung. Wenn ich denn schon immer anbiete, dass ich oder aber auch damit wiederum umgekehrt werbe, dass alles so getestet wird und so weiter. Ja, aber das ist dann vielleicht, also da einfach präzise zu sein, finde ich wahnsinnig wichtig.
Ich gebe dir auch völlig recht damit, weil ich habe Kara ja kennengelernt. Und Kara war ja nicht nur im Straßenverkehr unsicher, sie war ja an sich eine unsichere Hündin. Mhm. Und das konntest du auch im Park sehen. Wir waren ja mit der im Park auch, und da konntest du sehr genau sehen, dass sie eine unsichere Hündin ist mit Fragen. Und was auch ganz wichtig ist, das hast du eben erwähnt, die Bewegung, das Laufen, das tut Hunden bei sowas immer richtig gut. Lieber ein zu hohes als ein zu niedriges Tempo, mit dem schnell in die Bewegung kommen, das macht die Synapsen wieder offen und frei und die Bewegung hilft. Stehen bleiben ist ja immer schwierig. Aber wenn du natürlich einen Hund hast, jetzt wie der Podenco, der einfach keinen Schritt mehr geht, dann also ich sag dir eins, die Frau, die hat einen mega geilen Job gemacht. Die ist über sich hinausgewachsen. Die hat diesem Hund wirklich jetzt eine neue Chance geschenkt. Die hat es toll gemacht. Und ich bin mir sicher, dass sie da sehr von profitiert und jetzt eine super Zeit mit diesem tollen Partner hat. Aber es kann halt auch, genauso was kann halt total nach hinten losgehen. Weil wenn ein Verein einen so stark unsicheren Hund, oder in dem Fall, das war ein wirklicher Angstpatient, in die Kölner Innenstadt vermitteln, weiß ich nicht. Würde ich lassen. Würde ich wirklich als Verein lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der entweder überfahren wird oder zurück in den Verein kommt, ist halt recht hoch. Und das ist ja nicht das, was die wollen. Wir haben ja keinen Bock, den Hund 5-mal weitervermitteln zu müssen, weil das jedes Mal das Problem ist. Und ein richtiger Angstpatient ist halt total schwer zu handeln für einen Hundehalter. Und gerade wenn das vielleicht sogar der erste Hund ist und dann noch vielleicht kein Zweithund dabei ist, der noch mithilft oder so. Also das sind alles so Sachen. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier bei meinem Verein, mit dem ich da immer sehr viel zu tun habe, die gehen ja teilweise hin und sagen, wir vermitteln diesen Hund nur dahin, wo noch ein anderer Hund ist. Mhm. Weil die schätzen das, wenn die das so einschätzen, dass das gut tut, dann machen die das auch so. Also die haben cool. Da schon ihre Bedingungen und ziehen das dann auch durch, oder der Hund wird eben nicht vermittelt. Na, dann ist es das eben nicht gewesen, hat nicht geklappt. Das Ding ist ja, die Welt ist ja voll mit Hunden, die ein Zuhause brauchen, und zwar richtig dringend.
Das ist sowieso, haben wir schon drüber gesprochen, ein paar Mal auch in Folgen, eine schwierige Entscheidung überhaupt generell, wer kriegt einen Hund, unter welchen Umständen, Parameter, blablabla. Auch ein spannendes Thema übrigens, haben wir glaube ich noch nicht drüber gesprochen, wann ist der Zeitpunkt erreicht, dass man sich vielleicht doch von der Idee wieder trennen muss, einen Hund aufzunehmen, weil es nicht funktioniert. Ich habe das mehrfach in den letzten Tagen auch im Netz gelesen, gerade bei so ein, zwei Gruppen, die sich mit Herdenschutzhunden beschäftigen, wo dann noch die eine oder andere Geschichte gewesen ist, die leider dann nicht funktioniert hat, wo eben der Hund dann nach einer gewissen Zeit auch doch wieder abgegeben werden musste. Auch ganz spannend, letztendlich da mal reinzugucken und dann mal auszutarieren oder Tipps zu geben, wann ist denn der Zeitpunkt erreicht, wo man leider den Hund wieder gehen lassen muss, aus welchen Gründen auch immer, könnte man ein sehr interessantes Thema sein. Fällt mir aber auch noch gerade ein, wo wir drüber sprechen und über Tierschutz und über Bedingungen, über Einschätzungen am Ende des Tages auch. Und vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, und das ist was ich Gott sei Dank so noch nie erlebt habe, aber es gibt ja auch Hunde, die nicht aus dem Tierschutz kommen und die eine Situation erlebt haben, die sie so traumatisiert hat oder ja, dass sie diese Angst entwickeln. Also Klassiker, vors Auto gelaufen zum Beispiel. Und keine Ahnung, was da passieren kann, dass Hunde plötzlich in so einem Trauma drin sind. Und du bist nicht dafür verantwortlich, aber du bist vielleicht einfach unachtsam gewesen. Oder es ist während eigentlich eine Phase gewesen, wo ihr beide eine gute Zeit hattet und trotzdem konntest du den Hund eben nicht davor schützen und dann hängt er da in diesem Trauma fest. Kann ich mir vorstellen, aber finde ich unerträglich, so den Gedanken.
Passiert ja auch recht regelmäßig und ich glaube, ganz, also das ist so hundeabhängig, ne? Ich habe es ein paar Mal gehabt schon, dass man gedacht hat, ja, oh je, das wird jetzt ein Riesending, und dann hat der Hund sich schnell drauf eingelassen und wieder zu seiner Normalität gefunden, und andere Sachen, wo man gedacht hat, Mensch, das kann nicht sein, dass der da jetzt immer noch drauf hängt. Und der Hund kann sich nicht mehr gut erholen von dem Trauma. Also, und auch da muss ich sagen, da müssen wir mal ein bisschen auf uns selber gucken. Das ist ja bei uns Menschen nichts anderes, ne? Also du nimmst zwei Menschen, die erleben das gleiche Trauma oder die gleiche schreckliche, machen die gleiche schreckliche Erfahrung und gehen komplett anders damit um. Also, und das ist halt so, dass da spielt die Genetik und das, der Charakter und die Vorerfahrungen und das Umfeld, da sind so viele Parameter. Das kannst du schwer vorhersehen. Ich glaube, da muss man total individuell darauf reagieren, wenn man sieht, was passiert. Und sich am besten, man merkt, man, da verhärtet sich was, dass man zügig sich unterstützen lässt auch, ne?
Hattest du sowas schon mal, dass Hunde während der Aufenthaltszeit bei ihren Besitzern so stark traumatisiert waren, dass man da dann auch eingreifen musste?
Ja, ja, was ich zum Beispiel mal einmal hatte, war ein Hund, der halt im Auto saß, als ein Autounfall passiert ist, ne? Und der ist, also war ein richtig ordentlicher Crash mit also Auto-Airbags ausgelöst, das volle Programm, und der Hund, der hat nachher, den hast du nicht mehr ins Auto reinbekommen, ne? Das war, und der hat sich so selbst verdaut, und da hatte der ja, also da braucht man ja nicht lange überlegen, ne? Der hatte ja einen guten Grund. Und dann mussten wir den halt da wieder vertraut machen mit. Und ja, bei Angst ist das halt so eine Sache, das löst du nicht sofort. Das kennst du ja von uns Menschen auch. Wenn du dich mal richtig doll verbrannt hast an irgendeiner Sache, dann braucht das deine Zeit, bis du in die Situation wieder Vertrauen fasst. Vor allem, wenn du keinen Einfluss darauf hast, wie es läuft. Und der Hund hat ja keinen Einfluss. Der wird ja willkürlich in das Auto reingesetzt und dann fährt das los. Und der muss ja eigentlich sekündlich damit rechnen, dass was passiert. Wenn du der Fahrer von dem Auto bist, ist ja klar, dass du dich schnell erholen kannst davon. Ja, weil du hast ja Einfluss, wie du fährst, wie aufmerksam du fährst, wie sehr du die anderen Parameter der Straßen, also des Straßenverkehrs im Auge behältst. Aber der Hund, der ist ja willkürlich der Sache ausgesetzt. Und der sitzt nur da und muss ja damit rechnen, dass das jederzeit passieren könnte.
Immer auf Erwacht.
Genau. Und das kriegst du in der Regel, oder oftmals gar nicht mehr wirklich raus, aber du kannst halt die Dinge nochmal verbessern und ihm helfen, dass er sich eher beruhigt und nochmal trainieren, dass er freiwillig einsteigt. Der Rest funktioniert über Wiederholung. Der muss erstmal wieder ein paar hundert Mal erleben, dass nichts passiert.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Also man sagt ja ganz oft, dass ein Zweithund für solche Situationen oder für solche Hunde wunderbar ist und dann vielleicht sogar das ausgleichen kann. Habe ich nie erlebt bisher. Also gerade bei Kara, du hast ja angesprochen, der war das scheißegal, ob da jetzt ein anderer Hund noch mit dabei gewesen ist. Egal, wie sehr sie den Hund in der Wohnung oder im Haus geliebt hat. Der Film begann im Grunde genommen in dem Moment, der eigene Film, als die Tür aufging. Also da war nichts zu machen, aber auch gar nichts zu machen. Aber ist das mehr ein Mythos deiner Meinung nach?
Nee. Oder ich glaube, das ist schon so. Ja, okay. Ich glaube, das stimmt. Und das hängt vom Hund ab und das hängt vom anderen Hund ab und das hängt vom Verhältnis zwischen den Hunden ab und wie wichtig das dem ist. Also der Hund muss ja erstmal ein Verhältnis zu dem anderen Hund haben. Und der andere Hund, der muss ja super souverän und selbstbewusst sein. Ja. Und das muss der dem anderen ja auch rüberbringen. Und dann müssen die ja noch in dem Verhältnis stehen, dass der eine sagt, das, was der andere denkt, das ist mir wichtig. Also, und dann kann das super sein. Also ich bin mir sicher, ich hätte mit Ronja ein Riesenthema, wenn ich nicht noch die anderen Hunde hätte.
Okay.
Dann wäre das sicherlich noch schwieriger. Also sie orientiert sich unglaublich viel an den anderen und vor allem an Boogie. Also die Hündin, vor der sie mehr Respekt hat, wo auch das Verhältnis viel distanzierter ist. Das ist aber nicht hier der Kumpel wie mit Mika, das ist ja hier die, das ist ihre Freundin. Aber aufschauen tut sie dann zur Boogie.
Okay.
An der orientiert sie sich. Also gerade wenn Situationen kritisch sind, wird sie nicht zu Mika, sondern zu Boogie rennen. Und das tut sie, weil Boogie halt völlig in sich ruhend ist. Guck mal, Ronja ist ja total entspannt mit allem, nur Silvester nicht. Wer ist denn Silvester noch unentspannt? Tada! Und dann hast du es ja. Die hat keine Negativerfahrung mit Silvester gemacht. Ich habe auch das Gefühl, ich kann mir gut vorstellen, dass der Auslöser eher Boogie als das Feuerwerk ist. Oder vielleicht auch beides. Vielleicht begünstigt sich das. Vielleicht wäre Boogie Silvester souveräner, wäre es Ronja eventuell auch. Aber was ich damit sagen möchte ist, Ich glaube, das hängt total von den Hunden und vom Verhältnis ab. Umso länger die sich kennen, umso mehr die zusammen sind, umso mehr hilft sich das auch. Mhm. Aber also Schaden tut's nur dann, wenn der andere Hund auch unsicher ist. Hast du zwei unsichere Hunde, hast du
das ist die so. Hölle auf Erden wahrscheinlich. Das ist
wie zwei unsichere Menschen. Na, wenn du zwei Leute zusammen an einen Tisch setzt, die gleiche gefährliche Meinung haben, potenziert sich das. Ist halt so. Und sehen wir ja auch in der Politik viel. Und das Angst ist etwas, was sich gut übertragen lässt, und Sicherheiten auch. Ich habe ja schon mal dieses Beispiel genannt. Wenn ich durch einen ganz gefährlichen Urwald muss, wo überall Gefahren lauern, und ich habe total Schiss und piss mich halb ein, und dann kommt jemand und denkt genau wie ich, wie soll denn das laufen? Das wird ja eine Katastrophe. Das wird ja nur noch schlimmer, als hätte ich es alleine gemacht. Ja. Kommt aber jemand und haut mir auf die Schulter und sagt, jetzt stell dich nicht so an, komm, ich mach das hier mit dir. Stell dich hinter mich, ich regel das. Also ich meine, das ist halt der Punkt. Und da ist halt total wichtig, wer das ist und wie wichtig ist der mir.
Ich finde einen ganz, ganz tollen Aspekt, als du das mit dem Podenco geschildert hast, mal unabhängig von Zweithunden und Co., beim Besitzer anzufangen und den zu stabilisieren. Das ist ja was normalerweise, wenn du jetzt in eine normale Hundeschule gehst, auch irgendwie vielleicht eine Rolle spielt. Aber die Herangehensweise finde ich gut, weil ich habe selber damals gemerkt, dass ich am Anfang total unsicher war. Also irgendwann war dann der Punkt erreicht, relativ schnell, Gott sei Dank, sonst hätte ich irgendwie reagieren müssen. Wo ich dann dachte so, okay, du musst jetzt auf jeden Fall ruhig bleiben. Wenn du nicht ruhig bleibst, wenn du nicht souverän bist, wenn du sie da jetzt nicht durchlotst, dann wird das nichts. Und wird vielleicht auch noch nur noch gefährlich am Ende. Und meine Technik war dann auch, mich gar nicht zu sehr auf sie zu konzentrieren, sondern einfach meinen Weg zu gehen und sie folgen zu lassen. Und da passierte übrigens was ganz Interessantes. Da war es so, dass sie das erste Mal mich anguckte, weil ich sie nicht angeguckt habe, mich nicht auf sie konzentriert habe, sondern dann hat sie sich an mir wiederum orientiert. Das waren zwar kleine Nuancen nur, aber so wichtig in dieser ganzen Zeit und auf diesem gesamten Weg dahin, sie einigermaßen zu stabilisieren. Klar, dann kamst du irgendwann ins Spiel, weil es einfach auch nicht mehr verhandelbar war. Ich wollte auch ehrlicherweise nicht mehr, ich wollte mit dir richtig arbeiten und auch nicht mehr, wollte wirklich vorankommen. Und ich glaube, dann ist genau das, was du beschrieben hast, auch genau die einzige Möglichkeit, dass man sich Support holt und dann auch wirklich durchzieht. Ich glaube, je länger das geht, desto mehr backt es dann auf der Festplatte. Und dann wird es schwerer, das darunter zu kratzen. Und vielleicht hätte ich da auch gar nicht so lange warten sollen. Sondern ganz egal, wie hundeerfahren du bist, es gibt immer erstens Menschen, die es viel besser wissen. Und zweitens aber auch, es ist manchmal auch ganz gut, wenn es jemand Neutrales macht. Weil du ja jeden Tag mit dem Hund zu tun hast. Und wir ja sowas haben, was Hunde nicht haben, nämlich Mitleid. Und guck mal, letztes Mal haben wir über Verbellen gesprochen und schon. Und schon sind wir eigentlich fast wieder im Thema vom letzten
Mal. Mein unsicherer Hund, da war er doch, den habt ihr jetzt gehört. Das ist übrigens das wunderschöne Bellen von Ronja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich liebe diesen Hund ja abgöttisch, aber das Bellen, oh Gott. Ich finde, die hat ein furchtbares Bellen.
Ja, das denke ich bei Belle auch. Schön ist es nicht.
Noch so eine schlimme Stimme, ne? Also, und weißt du was, die hat so ein süßes Brummen, ne? Die kann so toll brummen und so raunzen. Die hat ganz viele andere tolle Stimmen. Effekte, Special Effects. Aber das Bellen, oh. Du hörst ja aus diesen Bellen, hörst du die Unsicherheit.
Ja.
Du hörst ja, ich bin ein unsicherer Hund, aber ich belle, um so zu tun, als wäre ich hier sonst wer. Ne? Und das war übrigens auch, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Sie hat also gemeldet, gebellt und dann habe ich jetzt eben einmal gezischt und dann ist gut.
Boah, das ist wirklich beeindruckend. Das müsst ihr bei Sarah mal wirklich irgendwann erleben. Bucht euch allen Kurs bei ihr, weil es einfach so erstaunlich ist. Ich mein Lieblingssound ist ja Das ist so typisch Sarah Noack. Und ja, alle Hunde sind still. Die macht einmal und sofort ist alles so, okay, alles klar. Wo geht's hin?
Das Schlimme ist ja, du kriegst das ja nachher nicht mehr gefiltert. Ich mache das manchmal so doof mit den Kindern auch. Das ist so. Und ich hasse mich dafür. Ich verabscheue mich dafür. Das nervt mich selber so doll. Die Kinder sind da irgendwie entspannt. Die sagen immer, ist nicht schlimm. Aber ich dann immer sage, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich hier so angezischt.
Ist das nicht mehr so? Also ist das zwischen, hat es jetzt ab, dass das abgelöst? Oder gibt es?
Nö, das hängt ja davon ab, was ich sagen will. Also.
Das
ist ja mehr so ein, das ist ja schon ziemlich noch, ich sag mal, das ist ja kein Abbruch, sondern mehr so ein korrigierendes Element, so hier jetzt so, das war falsch, Fehlermeldung, wie so der Buzzer, ne? Aber das Zischen ist so, du hörst sofort auf. Hör sofort auf. Sofort das, was du gerade machst, aufhören jetzt.
Ja. Okay. Das ist das.
Nee, das ist das Zischen.
Das Zischen.
Das Zischen ist ja mal ein Abbruchssignal. Das ist der Abbruch. Du jetzt aufhören.
Mach mal Zischen.
Ja, dann haltet euch jetzt die Ohren zu. Psst.
Ah. Okay.
Ja, eigentlich, wenn ich dann hier zischen muss, zwischendurch mache ich das Mikro aus, weil ich mir mal denke, Autschi. Das tut doch weh in den Ohren.
Ich habe so einen Tinnitus jetzt gerade auf dem
Ohr. Ja, du kannst es aber auch, kannst ja auch durch die Zähne pfeifen, ne? Also ein Psst machen geht ja auch.
Okay.
Und das ist, also wenn man das einmal einkonditioniert hat, sehr effektiv. Also das würde ich jetzt zum Beispiel, Abbruch, Ronja verbellt sich irgendwo, dann kann ich entweder ausrufen oder ich kann mein Geräusch machen und dann folgt danach das korrigierende Element. Also das, was ich ja in der letzten Folge beschrieben hatte mit dem Wegtreiben zum Beispiel, also ihr Stress machen. Und wenn man das wiederholt, dann irgendwann reicht das Zischen, ne? Und dann weiß sie, oh, ups, alles klar, verstanden, aufhören, jetzt. Also letztendlich klassisch konditioniert einfach.
Ich denke ja manchmal, so bei dem, was wir so erzählen, so können die Leute da was mit anfangen und ist das vielleicht auch ein bisschen verrückt, was wir da so manchmal erzählen?
Oder ich weiß es nicht.
Also soll ich dir mal die Aufklärung geben?
Ja,
also
bitte.
Zumindest von Muck. Xi, glaube ich, die hat am Sonntag geschrieben, und zwar bei Apple eine Rezension geschrieben. Überschrift ist, ich liebe diesen Podcast, ich liebe diese Bewertung, vielen Dank. Immer wieder dienstags Ausrufezeichen. Ich freue mich jede Woche auf diesen tollen Podcast, gibt mir so viel, ihn zu hören. Die beiden sind so tolle Menschen und ich ziehe so viel Mehrwert aus den Folgen. Oft bin ich auch sehr gerührt und muss laut lachen. Ich habe eine sehr herausfordernde Hündin und die beiden helfen mir immer wieder durch ihre Geschichten und Gespräche, sie so zu nehmen, wie sie ist und sie so zu lieben, wie sie ist. So viel Herz wie hier brauchen wir viel mehr auf dieser Welt. Danke, 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 schreibt sie.
Das ist so nett.
Sehr süß. Sehr, sehr süß.
So nett.
Ja.
Wir uns erreichen so viele so unglaublich nette Nachrichten. Im Übrigen auch nochmal, um zurückzukommen auf die damalige Folge, vorletzte Folge, wo es darum ging, wenn wir unseren Partner verlieren eines Tages, ne?
Ja.
Also uns haben so viele unglaublich berührende Nachrichten erreicht danach. Also mir kullerten so oft die Tränen.
Ja,
noch.
Total. Ich habe es alles gelesen.
Mhm. Ja, also alle gelesen und also wie viel Liebe da draußen auch die Menschen zu ihren Tieren haben und wie, also ich finde das so schön zu wissen, wir sind nicht verrückt. Wir denken, wenn man einmal das erlebt hat, da gibt's viele da draußen, die genauso fühlen wie wir und die genauso mit uns leiden. Und das ist schon eigentlich so richtig schön zu wissen.
Unbedingt. Mehr ist dem nichts hinzuzufügen. Von der Straße ängstlich rein in jede Menge gute Gefühle am Ende dieses Podcasts. Ich danke dir sehr für heute. Euch da draußen fürs Zuhören, fürs Rezensieren, macht das gerne weiter bei Apple, bei Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast auf die Ohren kriegt. Und wenn ihr, manchmal gibt es ja auch Leute, die während des Hundespaziergangs, habe ich gehört, den Podcast hören. Dann euch einen guten Hundespaziergang.
Genau, euch einen guten Hundespaziergang. Vielen Dank für die netten Bewertungen. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ich gehe jetzt mal an die Tür. Es hat jemand geklingelt. Mal gucken, wer es ist.
Na dann.
Bis
nächste Woche.
Bis nächste Woche. Einen wunderbaren Dienstag noch.
Dir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.